Namaste, ich freue mich so sehr, heute in diesem Podcast mit der Evelyn zu sprechen, mit der Evelyn Olli. Sie ist eine Mystikerin, aber auch eine Forscherin und sie macht etwas Ähnliches wie ich. Wir leiten ja Dunkelretreats und Evelyn leitet Seminare über Sehen ohne Augen. Und ich beobachte Evelyn schon sehr lange und die Arbeit, die sie machen. Ich habe immer mal wieder Leute in meinem Dunkelretreat, die erzählen, sie haben ein Seminar mitgemacht und dass man Sehen ohne Augen lernen kann, also auch anders, nicht nur in kompletter Rückzugsmöglichkeit in Dunkelheit. Und sehr interessant, insbesondere mit Kindern. Denn Kinder haben scheinbar noch eine schnellere, ja, Fähigkeit, Sachen zu erfahren und zu lernen, wie wir Erwachsenen mit unserem ganzen Mindset und ganzen Blockaden, die dann so automatisch irgendwann kommen. Und Evelyn arbeitet unter anderem für den Frankfurter Ring oder mit dem Frankfurter Ring zusammen und hat sehr viele Projekte gemacht. Willkommen, Evelyn.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Bharati. Ich habe mich so auf das Interview heute gefreut, du glaubst gar nicht wie. Also, danke für die Möglichkeit, danke, dass wir das zusammen machen, weil... Ja, wie gesagt, wir haben ja auch vorher schon miteinander telefoniert und ich spüre einfach diese Herzenswärme, die da von dir kommt. Und das ist einfach wunderschön, in Kontakt mit dir sein zu können. Also danke für diese Möglichkeit hier.
Ich freue mich auch wirklich sehr und erzähl doch mal, wie lange machst du das alles schon? Wie kommst du überhaupt darauf, Sehen ohne Augen zu unterrichten? Und wie lange bist du schon dabei?
Also ich mache das Ganze jetzt seit 7 Jahren. Angefangen haben mein Partner und ich wegen der Kinder. Wir haben etwas gesucht, was den Kindern hilft, in der Schule besser zurechtzukommen. Also sie hatten ein paar Herausforderungen, wo wir als Eltern gesagt haben, ui, das ist alles nicht so ganz einfach. Also es war so, eines unserer Kinder, da wurden die Schulbücher umgestellt und dann kam in der 3. Klasse die Schule und hat sich offiziell entschuldigt, dass die Kinder zwischen 10 und 12 Sechser pro Diktat hatten. Und hat uns Eltern praktisch eingeladen, hat uns gebeten, dann zu Hause mit den Kindern weiter zu trainieren. Und mein Kind war dann so, dass es nicht dazu zu begeistern war, nach der Schule noch freiwillig am Tisch zu sitzen und weiterzulernen. Also das konnte ich vergessen. So. Und dann saßen wir da mit den Deutschnoten. Dadurch, dass unsere Kinder ein bisschen anders aufgewachsen sind, vielleicht als viele andere Kinder, weil wir wirklich geschaut haben, dass wir energetische... Ja, wie kann man das sagen? Können wir das rausschneiden? Dass man energetische Zusammen... Also wir haben immer versucht, die energetischen Zusammenhänge mit zu integrieren in unser Leben. Und es hieß unter Umständen auch, dass wir gesagt haben, okay, wenn sich etwas, ein Ort nicht gut anfühlt oder der es belastet, dann sind wir nicht an diese Orte gegangen. Mhm. Das ist ja für Menschen, die anders leben, teilweise überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ja. Und aus diesem Grund sind unsere Kinder sehr behütet aufgewachsen. Und kamen dann in die Schule, wurden mit völlig anderen Energien konfrontiert und mussten erst mal lernen, damit umzugehen. Und das war ein Weg für die Kinder. Und um den Kindern diesen Weg zu erleichtern, der für sie wirklich nicht einfach war, haben wir, wie gesagt, etwas gesucht. Und irgendwann kam mein Partner, der Axel, und hat gesagt, du, da ist irgendwas, das hilft den Kindern. Und so wie ich hier sitze, verspreche ich dir, bis zu dem Tag, an dem ich dort war, wusste ich nicht wirklich, worum es geht. Also ich habe ihm vertraut, er hat gesagt, das ist gut für die Kinder, wir fahren da jetzt hin, wir gucken uns das an. Und habe ich gesagt, okay, gut, machen wir. Wenn du das sagst, dann wird es so stimmen. So, und dann war ich baff erstaunt, als mein Sohn damals die Augen verbunden bekommen hat. Und er kam nach einer Viertelstunde ungefähr und war dann in der Lage, sein Umfeld erkennen zu können. Und ich habe gesagt, okay, ja, weiß nicht so richtig, also so richtig einordnen konnte ich das nicht. Und dann kam ein Vortrag, in dem mein Sohn präsentieren durfte, was er gelernt hat. Und ich weiß noch, ich habe neben dem Axel gesessen, neben meinem Partner und habe gesagt, du pass auf, das hier ist nicht echt. Wir packen jetzt unsere Sachen zusammen, wir fahren. Ich bleibe keine Minute länger hier. Und er hat mich dann beruhigt, hat gemeint, hey, lass uns wenigstens den Vortrag noch bis zu Ende anschauen und dann entscheiden wir. Und das haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise ich bin dann auch während des Vortrags zur Hälfte raus, habe mich dann um die Kinder gekümmert, die da waren, weil es hieß, ist jemand hier, der sich um die Kinder kümmert. Und habe ich gesagt, ja, das kann ich gerne machen, wir sind zu zweit hier, er kann mir dann noch den Rest erzählen. Kurz vor Schluss bin ich wieder rein und habe dann die Maske selber getestet. Und du kennst ja diese Mindfold-Maske, deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich dich getroffen habe oder dass wir uns begegnet sind, weil du arbeitest wie viele Jahre jetzt mit dieser Mindfold-Maske?
Erst mit der Mindfold-Maske tatsächlich erst, ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren. Vorher hatte ich andere Masken, aber diese Mindfold ist wirklich fantastisch, weil du kannst ja dahinter die Augen aufmachen.
Richtig, aber war eine deiner Teilnehmer, wenn er nicht bei uns war, in der Lage, da durchgucken zu können? Dankeschön. Das ist endlich mal eine Fachfrau, die mir bestätigt, diese Maske ist blickdicht, weil du glaubst nicht, welche Herausforderungen wir haben, den Menschen zu erklären, dass diese Masken blickdicht sind. Und dann kommen nämlich immer die Zweifel, oh, ist das Ding wirklich dunkel? Ist es wirklich dicht? Und jetzt habe ich dich hier, die mir sagt, ja, ich arbeite seit 2 bis 3 Jahren damit und bevor jemand von uns zu euch kam, war keiner in der Lage, da durchgucken zu können. Das ist für mich halt eine Riesenunterstützung. Also vielen Dank für die Aussage. Weil bei mir war es damals auch so, also ich habe die Maske aufgesetzt, sie war dunkel und dann habe ich verstanden, worum es geht. Also habe dann auch einen Turn innerlich gemacht und dann war ich total begeistert und habe gesagt, wow, also das ist toll. Und die Intention war am Anfang eigentlich, die Kinder lernen das und ich bringe das ein paar Nachbarskindern bei. Also ich habe gedacht, wir fangen mal ganz locker an, erzählen das ein paar Freunden, zeigen denen das und dann ist die Sache erledigt. Also so war mein anfänglicher Gedankengang. Und dann gab es aber eine Situation in unserem Leben, wo mein Partner ja praktisch nicht mehr in seiner Firma arbeiten konnte, weil es da Herausforderungen gab zwischen ihm und dem Co-Besitzer. Und dann hat uns das Universum oder das Leben einen Schubs gegeben und hat gesagt, so, und jetzt guckt mal, dass ihr mit dem Sehen ohne Augen weitermacht. Und so haben wir von 2013 an jedes Jahr uns weiterentwickelt, haben selber auch viele Seminare besucht, haben selber viel ausprobiert, haben erst mit Kindern angefangen im ersten Jahr, dann haben wir uns weiterentwickelt auf Erwachsene, haben uns dann weiter ausbilden lassen auf blinde Menschen und dann haben wir unsere ersten Erfahrungen gemacht. Und so sind wir dann von Jahr zu Jahr, haben wir uns verbessert und sind von Jahr zu Jahr gewachsen.
Was habt ihr denn mit blinden Menschen erlebt?
Also ich weiß noch, die erste blinde Frau, die hatten wir in der Nähe von der österreichischen deutschen Grenze in Österreich. Und das haben wir ausprobiert. Also die hatte uns damals angerufen, hat gesagt, sehen ohne Augen. Ich habe keine Augen, meine Augen funktionieren nicht. Bitte schön, macht mal. So. Und ich habe am Anfang gesagt, no way, ich mach's nicht. Mein Partner ist da ein bisschen anders gestrickt. Der hat gesagt, was, wir können nur gewinnen. Also lass uns anfangen, lass uns mit der Frau arbeiten und wir gucken, was passiert. So, und das haben wir dann auch getan. Und ich weiß noch, also das war ein Zwei-Personen-Seminar oder Zwei-Menschen-Seminar. Und es hat funktioniert. Also ich weiß noch, wie wir alle gesprungen sind zu fünft um diese Frau herum. Ich weiß noch, wie wir geweint haben, als sie die ersten Buchstaben gelesen hat, als sie angefangen hat zu beschreiben, dass sie ihre Hände sieht. Also das war auch ein sehr emotionaler Moment. Und nachdem das funktioniert hat, habe ich dann hier in Deutschland zurück angekommen, dann sämtliche Blindenverbände angerufen und habe gesagt, so, wir haben hier etwas, das hilft blinden Menschen, das trägt dazu bei, dass blinde Menschen wieder sehen und lesen können. Und
Faszinierend. Und was haben denn die Blindenvereine gesagt? Also,
also bis auf einen Blindenverein haben alle aufgelegt.
nein, echt?
Doch, es haben alle aufgelegt. Der Einzige, der uns überhaupt zugehört hat, war der Vizepräsident von der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe in Baden-Württemberg, der Harald Fraase. Und der hat sich Bedenkzeit geben lassen von mir. Also der hat gesagt, sehen ohne Augen, das habe ich noch nie gehört, klingt aber spannend, schicken Sie mir mal Unterlagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und einen Monat später habe ich einen Anruf von ihm bekommen, wo er gesagt hat oder wo er mir die Möglichkeit gegeben hat, in seinen monatlichen Veranstaltungen sprechen zu dürfen und das Sehen ohne Augen vorstellen zu können. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich weiß noch, 2 Nächte davor hat mich eine Freundin angerufen und hat gesagt, Evelyn, du bist in sämtlichen Amtsblättern hier in Baden-Württemberg, weißt du das? Und dann sind mir die Nerven gegangen. Das war, glaube ich, mein 6. oder 7. Vortrag und ich dachte, oh Gott, was machen wir jetzt? Und das war, also das Ganze war gut besucht.
Toll.
Wobei der Vortrag an sich war, ja, ich glaube, für die Menschen, die es noch nicht gesehen haben, gut, aber von den rhetorischen Fähigkeiten, die ich damals hatte, würde ich sagen, da war noch Luft nach oben. Und so war es dann auch. Also ja, ich habe mich dann auch auf dem Sektor ein Stück weit weiterentwickelt, habe dann angefangen, auch an den Vorträgen zu feilen. Aber das Schöne an der Geschichte war, Harald Fraase ist in der Zwischenzeit zu uns gekommen und hat über ein Dreivierteljahr bei uns trainiert, hat auch jetzt schon einige Videos veröffentlicht darüber, dass er heute wieder in der Lage ist, Billard spielen zu können, dass er in der Lage ist, lesen zu können, dass er in der Lage ist, Menschen um ihn herum erkennen zu können. Und ich weiß auch noch, wie das war, als er hier bei uns war. Also wir haben ja hier im Wohnzimmer mit unseren Seminaren angefangen. Und Am Anfang lief das gar nicht so gut und dann habe ich zitternd vor ihm gestanden, habe gedacht, jetzt geht es um alles irgendwie. Und auch hier hat mein Partner mich wieder beruhigt, hat gesagt, Evelyn, auch wenn es am Anfang nicht so gut geklappt hat, entspann dich, wir kriegen das hin. Und so war es dann auch. Und ich weiß noch, wie der Harald Frase hier saß und das erste Mal beschrieben hat, was sich auf dem Tisch befindet. Und das war also auch ein Moment, wo, ja, wo wir alle wirklich verblüfft waren, wo wir überrascht waren und der uns einfach gezeigt hat, dass hier funktioniert und wir sind auf dem richtigen Weg. Und mittlerweile waren doch schon einige blinde Menschen bei uns, wobei nicht jeder blinde Mensch geht in die Öffentlichkeit, der zu uns kommt, eben weil die Menschen auch sagen, ich möchte meine Privatsphäre behalten oder sie haben Angst, angefeindet zu werden. Von daher haben sich eben auch einige entschlossen, nicht vor die Kamera zu gehen.
Fantastisch. Also was ich sehr faszinierend finde, ist, dass tatsächlich dort diese Fähigkeit so entstanden ist, dass er wirklich wieder sehen kann. Denn ich hatte auch schon jemanden Blindes im Dunkelretreat. Und da ist jetzt nicht so viel passiert. Da sind andere Sachen passiert. Da sind ja Heilung passiert, innere Bilder und so weiter, also Traumaheilung, solche Dinge. Aber was hast du denn genau gemacht, dass er, also ihr habt ja dann nicht nur die Augenmaske aufgesetzt, welche Übung habt ihr gemacht, dass er tatsächlich richtig wieder sehen konnte?
Also die Übung an sich, ja, wir haben halt seinem Gehirn Schritt für Schritt erklärt, dass es möglich ist, ohne die Augen sehen zu können. Und wir haben also ganz locker angefangen, haben praktisch eine Aktivierung mit ihm gemacht, die ja zu unserem System auch dazu gehört. Und durch diese Aktivierung haben wir dann angefangen, ihm eben erstmal zu erklären, dass es möglich ist, oder seinem Gehirn zu erklären, sein Bewusstsein zu erklären, dass es möglich ist, Farben erkennen zu können. Und das haben wir dann eben immer weiter trainiert, bis das Gehirn gesagt hat, okay, ich lasse zu. Und wenn ich all das visuell wahrnehmen kann, was wir jetzt hier zusammen trainiert haben, dann kann ich auch den ganzen anderen Rest sehen. Und so war es dann auch. Wobei bei blinden Menschen und auch bei Menschen, die bei uns im Training sitzen, ist es so, das ist ein Kommen und Gehen am Anfang. Also du kannst nicht sagen, heute habe ich Tag A, dann kommt Tag B, dann, also eins, zwei, drei, sondern es ist einfach so, du fängst an, du hast einen tollen Tag, du fängst an, visuell was wahrzunehmen und dann kann es dir mal passieren, dass du zwei, drei Tage gar nichts mehr siehst. Und dann fällst du erstmal in ein Loch und denkst, oh Gott, aber ich habe doch was gehabt, es war doch was da. Und dann musst du weiter trainieren. Und dann musst du wirklich teilweise auch durch mentale Täler durch. Und gerade für blinde und sehbehinderte Menschen, wie gesagt, ist das Training auch ein bisschen langwieriger als für uns Sehende. Also sehende, erwachsene Menschen, die psychisch einigermaßen neutral sind, beziehungsweise gut drauf. Und das kommen die meisten ja bei uns. Also wir haben das ganze Jahr so gestaltet wie eine große Party. Und die meisten Menschen schaffen es bei uns in den 5 Tagen mit verbundenen Augen visuell wahrnehmen zu können.
Spannend. Und was ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Also ich habe da sehr viel gehört, dass es Trainings gibt, insbesondere für Kinder, ich glaube bis zum 7. oder 9. Lebensjahr. Was weißt du darüber?
Eine ganze Menge ist ja mein Job. Also es ist so, wir arbeiten nicht mit Kindern ab 7, sondern ab 5 Jahren. Und mit Kindern von 5 bis 13, bis zum 13. Lebensjahr. Und viele, viele Kinder in der Altersklasse haben es halt viel, viel leichter. Also wenn die Kinder eine Sehfähigkeit bis zu 20% haben, dann schaffen sie das Sehen ohne Augen normalerweise an einem Tag. Also mit einem Tag meine ich nicht einen ganzen Tag von morgens bis abends, sondern dann brauchen Kinder so zwischen 2,5 und höchstens 3 Stunden, bis sie in der Lage sind, mit verbundenen Augen ihr Umfeld erkennen zu können. Das geht recht schnell. Das geht, glaube ich, deshalb wesentlich schneller, weil die Kinder noch nicht so viele Erfahrungen machen mussten wie wir Großen. Die mussten sich noch nicht so durchkämpfen, die haben noch nicht so viel erlebt. Wir großen Kinder, wir haben ja den inneren Kritiker. Und es ist auch gut und wichtig, also gerade in der aktuellen Zeit können wir nicht kritiklos durch die Gegend laufen, sondern da ist wichtig, dass wir Dinge hinterfragen. Aber dieser innere Kritiker oder diese Vorsicht, diese natürliche Vorsicht, die sich dann im Laufe der Zeit entwickelt, die hemmt eben dieses einfache Zulassen vom Sehen ohne Augen. Und deshalb finde ich auch das Sehen ohne Augen so wertvoll, weil wir haben ja auch angefangen, im Laufe der Zeit Blockaden aufzubauen. Und durch das Sehen ohne Augen kann eine Blockade nach der anderen fallen, kann eine Blockade nach der anderen bewusst werden. Und dadurch kann auch eine innere Freiheit entstehen. Und deshalb mag ich auch so sehr, was ich hier vermitteln darf, weil es eben nicht nur dieser Show-Effekt ist, wow, du kannst ohne deine Augen sehen, sondern hier kommen die Menschen wirklich zu sich selbst. Also ähnlich wie bei euch im Dunkelretreat, wo du nicht mehr weglaufen kannst, wo du wirklich zu deinem inneren Kern kommst, wo du wirklich mit dir selber konfrontiert bist. Genau das gleiche Thema haben wir hier auch, weil man einfach ja, an sich arbeiten darf und nicht mehr weglaufen kann. Es sei denn, man sagt, okay, ich breche jetzt das Seminar ab, ich gehe jetzt zur Tür raus und das war's für mich. Aber das machen die wenigsten Menschen. Also ich glaube, das habe ich in den 7 Jahren zweimal erlebt, dass Menschen abgebrochen haben.
Spannend. Und was war bisher dein wirklich größtes, faszinierendstes Erlebnis in deiner ganzen Arbeit, die du jetzt hattest? Also wo sagst du, wow, das hat dich jetzt selbst erstaunt, was alles möglich ist?
Das habe ich auch in unserem Buch aufgeschrieben. Und zwar war das ein kleines Mädchen, die kam mit 11 Jahren vor, ich glaube, 5 Jahren zu uns. Und das war ja so um die Neujahrszeit damals herum. Und sie kam, sie war ganz blass. Sie hat einsilbig geantwortet. Sie hat den Kopf hängen gelassen. Ich habe kaum Antworten von ihr bekommen und ich habe mit ihr wirklich lange trainiert. Also die Familie ist über 3 Stunden zu uns gefahren, damit das Kind das lernt. Und das Kind hat und hat und hat nicht aufgemacht. Und dann saß ich da und habe überlegt, Mensch, was läuft denn hier nicht richtig? Dann habe ich das Training nach 6 Stunden abgebrochen, habe gesagt, es tut mir leid, ich werde hier nicht weitermachen. Habe dann auch die Mutter zur Seite genommen, habe gefragt, was ist denn los bei euch? A, dass sie so einsilbig antwortet, B, dass sie so blass ist. Und dass wir hier, ja, dass sie so praktisch innerlich blockiert ist. Und die Mutter hat mir das erklärt. Die Mutter sagte mir, dass der Vater die Familie verlassen hat, eine neue Familie gegründet hat und in dieser neuen Familie war für seine Tochter aus der ersten Ehe kein Platz mehr. Also er hat ihr ständig zu verstehen gegeben, du bist nicht willkommen, ich möchte dich gar nicht hier haben, ich nehme dich eigentlich nur auf, weil die Mama mal ein freies Wochenende braucht und ansonsten ist sie so nebenbei gelaufen. Sie hat gesagt, also das Kind hat unglaublich darunter gelitten und es gab eben auch einen emotionalen Bruch in ihrem Inneren durch diese ganze Geschichte. Also das gesamte Selbstvertrauen war weg, Selbstzweifel sind entstanden. Sie war auch Außenseiterin in ihrer Schulklasse. Und ich habe mit ihr vereinbart und mit ihrer Mutter, dass sie zu Hause weiter trainiert. Bei unseren Vorträgen bringe ich auch immer ihre letzte E-Mail, weil wir haben vereinbart, dass sie mir jeden Tag eine E-Mail schreibt. Und die letzte nehme ich dann auch immer mit und lese die vor. Also sie schreibt dann darin, dass es ihr besser geht, dass sie in dieser einen Woche schon angefangen hat, Kontakt zu knüpfen mit den Kindern in ihrer Klasse, wo vorher gar nichts ging. Und dass sie glücklich ist, dass sie jetzt das Sehen ohne Augen beherrscht und dass sie das jetzt zu Hause beim Weitertraining dann so erreicht hat, dass sie eben lesen kann und dass sie ihr Umfeld sieht. So 3 Monate später hat uns die Mutter zu einem Vortrag zu sich ins Dorf eingeladen. Und ich weiß noch, wie ich die Autotür aufgemacht habe, wie mir ein Kind entgegenkommt, Basecap verkehrt, auf dem Kopf, Waveboard unterm Arm. Die hat uns fröhlich begrüßt, die hat uns mit einem Lächeln, mit einem Strahlen begrüßt, hat gemeint, schön, dass ihr da seid. Und nicht nur das, sondern wir haben den Schlüssel von dem Vortragsraum nicht da gehabt und die Mutter war auch noch nicht da. Und dann hat sie gesagt, wisst ihr was, überhaupt kein Thema, ich ziehe jetzt los, ich frage mal die Nachbarn, wer einen Schlüssel hat und dann komme ich wieder. Und so war es dann auch. Also sie ist ganz selbstbewusst, ganz selbstständig losgelaufen, hat sich darum gekümmert, kam dann auch wieder nach 10 Minuten mit dem Schlüssel, der dann bei einem Nachbarn war. Und dann haben wir versucht, mit ihr den zweiten Termin vor Ort zu machen. Das heißt, bei uns ist das Fahrradfahren mit verbundenen Augen ja der zweite Kindertermin. Oder wir gehen hier in unseren Indoor-Spielplatz. Aber da haben wir eben gesagt, aufgrund der Umstände, wir fahren Fahrrad mit verbundenen Augen. Ich habe meine Verkehrskegel mitgebracht, habe sie aufgestellt und sie guckt mich an und sagt, Evelyn, Fahrradfahren mit verbundenen Augen ist mir viel zu lasch, ich fahre Waveboard. Dann hat sie sich ihr Waveboard geschnappt, hat sich die Augen verbunden und ist um die Kegel herumgefahren mit ihrem Waveboard. Das Spannende an der Geschichte war, dass sie ein Mädchen im Schlepptau hatte, das ihr untergeordnet zu sein schien. Also wenn sie gesagt hat, wir stoppen jetzt, dann wurde gestoppt. Wenn sie gesagt hat, wir gehen irgendwo hin, dann ist die andere ihr gefolgt. Und es waren einfach Dinge. Ich weiß noch, wie ich an dem Abend nach Hause gefahren bin und ich gucke meinen Partner, den Axel, an und sage, sag mal, war das das gleiche Kind, das vor 3 Monaten bei uns hier gesessen hat und nicht geantwortet hat? Und dann hat er gesagt, naja, glaub schon. Also und das war einfach so eine Entwicklung, die wir Gott sei Dank schon ein paar Mal bei Kindern erleben dürften. Also sie war ja nicht der einzige Fall, aber sie war der erste Fall, bei dem das so war. Und es ist einfach schön zu sehen, dass Kinder in einer so relativ kurzen Zeit so aufblühen können. Es ist nicht bei allen Kindern so ein Riesensprung, Aber ich hatte hier schon Eltern, das war auch ganz nett. Da hatte ich eine Mama in der Nähe von Stuttgart, die hatte ihre Tochter bei uns angemeldet, weil sie eben auch gesagt hat, meine Tochter braucht einfach mehr Selbstvertrauen. Also die macht alles, was andere ihr sagen, da ist keine Gegenwehr. Sie folgt immer nur und hat eigentlich gar nicht ihre eigene Persönlichkeit. Und diese Mama, die rief mich ja auch 3,5 Monate nach diesem Training an und war schon ein bisschen verzweifelt und sagte, Evelyn, aus meinem Kind ist ein Selbstvertrauenstornado geworden. Ich weiß gar nicht, die sagt uns die Meinung, die sagt, was ihr passt und was ihr nicht passt, das kenne ich so nicht. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, naja, du kannst ja auch sehen ohne Augen lernen, dann kannst du was dagegen halten. Und das Schöne war dann, diese Mama hat dann ein großes Seminar organisiert mit ihren Freunden und auch das Kind habe ich erleben dürfen, wie sich dieses Kind von einem ruhigen Mäuschen zu einem selbstbewussten, starken Mädchen entwickelt hat.
Toll,
Ja.
toll. Also richtig, richtig schön. Und darum geht es ja, diese innere Heilung, diese innere Transformation. Denn ich kenne das von meiner Arbeit auch, dass sehr viele Leute so ein bisschen den Phänomenen hinterherrennen. Also insbesondere habe ich das gemerkt, dass es viel bei den Amerikanern ist, die zu uns kommen. So DMT und jetzt habe ich ja irgendwie diese Erfahrung und so weiter. Das ist natürlich möglich, klar. Aber ich finde, die richtige Magic sind solche Sachen, wie du erzählst. Also wenn einfach so charakterlich und energetisch einfach richtig was passiert und da tatsächlich eine Heilung passiert, das ist, finde ich, das allergrößte Wunder. Und du hast ja auch gesagt, ganz kurz im Vorgespräch, dass du mittlerweile auch schon sehr viele verschiedene Interviews gegeben hast und Projekte machst und dieses Wissen halt auch weiter in die Welt bringst. Was genau bezweckst du damit? Also um den Leuten halt zu sagen, hey, wir sind mehr wie das, was wir sehen, oder geht es dir wirklich um die innere Arbeit, um die innere Heilung, oder geht es dir tatsächlich auch um die Fähigkeiten, die wir haben, oder alles zusammen?
Alles zusammen. Also ich glaube, dass das ist das Schöne beim Sehen ohne Augen, dass das eben alles miteinander ineinander übergeht. Also dass das alles miteinander verbunden, miteinander verknüpft ist. Und ich glaube, dass man durch das Sehen ohne Augen mehr zu seiner inneren Kraft kommt, mehr zu seiner inneren Kraft findet. Auf der anderen Seite zeigt es eben, wie eingeschränkt wir sind und dass wir so viel mehr können, als uns erzählt wird. Also auch da habe ich Erfahrungen machen dürfen. Unsere Tochter bietet ja mittlerweile Telekinese-Seminare an, mit denen man mit Gedankenkraft praktisch Gegenstände bewegen kann. Ich habe selber auch Seminare besucht. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade heute die Einladung für ein Iceman-Seminar herausgegeben, also was wir mitorganisieren, weil ich es einfach toll finde, dass wir Grenzen überschreiten können, dass wir alle so viel mehr können als das, was uns die Allgemeinheit oder als das, was wir in der Schule vermittelt bekommen an Wissen, ja, als uns gesagt wird. Und es ist einfach schön zu sehen, dass da so viel mehr geht, dass da so viel mehr machbar ist und so viel mehr möglich. Und ich glaube auch, dass man mit dem inneren Wissen oder mit diesem inneren Kern zu finden, dass wir da eine Möglichkeit der Heilung haben, auch in der aktuellen Situation dazu beitragen zu können, dass sich Situationen verbessern können.
Das finde ich toll. Und auch, was du gerade gesagt hast mit Telekinese. Erzähl doch mal, was hast du dort erlebt und wie alt ist deine Tochter? Was genau macht sie im Seminar?
Also unsere Tochter ist ja seit dem 13. Lebensjahr hat sie ja das Sehen ohne Augen gelernt. Und dann hat sie angefangen, sich für Telekinese zu interessieren, hat ihre ersten Erfahrungen gemacht, interessanterweise durch einen Seminarteilnehmer von uns, der ihr das vermittelt hat, der ihr gezeigt hat, wie es funktioniert. Und dann hat sie angefangen, das Ganze auszubauen und heute bietet sie eben den zweiten Teil unserer Erwachsenenseminare an, eben die Telekinese, in der die Menschen lernen können, mit ihrem Geist die Dinge um sie herum zu beeinflussen. Und das macht sie auch sehr spielerisch, also sehr, sehr angenehm. Bisher waren so gut wie alle zufrieden, die da waren und haben gesagt, das waren tolle 2,5 Tage, in denen sie wirklich was gelernt haben. Das Ganze kostet natürlich eine andere Kraft, eine mentale Kraft. Und einige sagen auch, boah, das ist ganz schön anstrengend, genauso wie beim Sehen ohne Augen. Weil beim Sehen ohne Augen bekomme ich hier manchmal Anrufe, wo die Menschen sich beschweren und sagen, was, das sind nur 4,5 Stunden bei euch, die das Seminar geht. Und das sind aber dann meistens genau die Menschen, die dann nach Hause gehen und sagen, nach den 4,5 Stunden, ich kann nicht mehr, ich muss sofort ins Bett, ich muss mich schlafen legen, mir reicht's, ich mache gar nichts mehr. Weil es einfach, das ist eine andere Art von Kraft, die wir sonst im Alltag so gar nicht aufwenden. Aber wenn wir diese Kraft trainieren, wenn wir sie mehr aktivieren, ich glaube, dann haben wir auch mehr Energie im Alltag zur Verfügung. Vor allen Dingen dann, wenn es mal nicht so leicht ist.
Ja, verstehe. Und dann, was bekommst du so für Feedbacks? Bleibt das? Bleiben diese Fähigkeiten bei den Menschen? Also vielen
Kommt darauf an. Also bei vielen bleiben sie, wobei, und da mache ich, also das sagen wir auch nach den Seminaren, ist es wichtig, dass man weiter trainiert. Also es macht keinen Sinn, zu uns die 5 Tage zu kommen und zu sagen, boah, ich lerne jetzt sehen ohne Augen und dann mache ich nicht mehr weiter. Wobei ich habe auch Verständnis für die Menschen, die kommen, die sagen, ja, das ist eine tolle Erfahrung, ich habe mir bewiesen, es funktioniert, aber jetzt sind mir im Alltag andere Dinge wichtig. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite sagen wir, es ist wichtig, dass man nach dem Seminar die ersten 6 bis 8 Wochen regelmäßig weiter trainiert, weil so wie bei jeder anderen Fähigkeit auch, wie jetzt zum Beispiel Fahrradfahren oder Klavierspielen, das ist ja auch so, wenn ich eine Basis habe und ich trainiere nicht weiter, dann vergesse ich diese Basis ja wieder. Also ich muss was dafür tun, um diese Basis zu behalten und auszubauen. Und genauso ist das auch beim Sehen ohne Augen. Also wenn man die ersten 6 bis 8 Wochen, manchmal vielleicht auch 12 Wochen intensiv trainiert hat, dann kann man auch mal die Maske hinlegen, dann kann man auch mal sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr über einen längeren Zeitraum, von mir aus mal über 2, 3 Monate nicht mehr zu trainieren. Aber dann hat man das Sehen ohne Augen einfach so gefestigt, dass man immer wieder wie beim Fahrradfahren oder beim Klavierspielen darauf zurückgreifen kann.
Okay, sehr schön. Was weißt du mit der Verbindung über die Zirbeldrüse und die Verbindung zum Sehen ohne Augen und auch zur Telekinese?
Ja, also ich glaube, dass das Sehen ohne Augen natürlich klar dazu beiträgt, dass die Zirbeldrüse aktiver wird. Auf der anderen Seite, ich hatte hier Menschen, die haben Zirbeldrüsenreinigungen gemacht. Also die haben sich wirklich lange auf das Seminar vorbereitet und die sind aber nicht zum Ziel gekommen, obwohl sie so viel getan haben, obwohl sie so viel gemacht haben im Vorfeld. Also aus meiner Erfahrung heraus ist die Einstellung noch wichtiger als die Zirbeldrüsenarbeit.
Okay, das ist
Weil
interessant.
wenn Ja, weil wenn ein Mensch zu uns kommt, ein schönes Beispiel, ich habe hier Kinder, da ist es einfach öfters mal der Burger, da ist es ab und zu mal der Meckes oder was auch immer. Und die lernen das Sehen ohne Augen auch sehr schnell, teilweise schneller als Erwachsene, die eben ganz arg vorbereitet sind, die eben auf ganz viele Dinge achten. Wobei Meditation, würde ich sagen, stärkt das Sehen ohne Augen enorm. Aber wenn ich mir angucke, was meine Kinder eine Zeit lang gegessen haben und was sie für Fähigkeiten entwickelt haben, dann steht das in keiner Relation. Ja, also dann glaube ich, ist es die Einstellung. Dann, ja, ist es das, wie weit kann ich mich auf ein neues System einlassen? Wie weit bin ich bereit, was Neues zu lernen? Wie weit bin ich neugierig? Wie weit bin ich innerlich offen? Und wenn all diese Punkte gegeben sind, ich glaube, dann ist auch die Zirbeldrüsen Aktivierung innerlich oder das Aktivsein von sich aus nicht wirklich der Punkt, an dem sich ausmacht, ob jemand gut sehen ohne Augen kann oder nicht. Wie ist es denn bei euch?
Ja, das ist sehr interessant. Also bei uns ist es so, dass wir sehr viele Leute haben, die sehr viel sehen, sehr viel, schon nach 2, 3 Tagen, Lichtblitze und geometrische Formen. Und viele wissen ja dann gar nicht, was das bedeutet. Ich komme aus der indischen Tradition, das heißt, ich weiß schon, was gewisse geometrische Figuren zu einer Bedeutung eben halt haben können und welche Energien dahinter stehen können. Die meisten Menschen wissen das nicht. Und das finde ich faszinierend. Es scheint tatsächlich eine übergeordnete Sprache zu geben, die nichts damit zu tun hat, woran man glaubt, ob man jetzt christlich ist, Moslem ist, ob man jetzt schamanisch arbeitet. Also das ist, was mir die ganze Zeit auffällt, was ich extrem faszinierend finde. Und dann gibt es aber auch die Menschen, also ich erinnere mich zum Beispiel an einen 49-Tage-Dunkelretreat, die nichts weiter wollte, als Lichter zu sehen. Das war ihr ganz, ganz großer Wunsch, deswegen ist sie 49 Tage gekommen und ich habe wirklich alles gegeben. Ich wollte sie unterstützen in diesem Prozess und sie hat wirklich keine Lichter gesehen. Und das ist, also das ist auch wirklich sehr faszinierend. Ich denke, das hat echt damit zu tun, wie sehr lassen wir los und auch wie weit sind wir vom Gefühlsleben her. Also was mir auffällt, insbesondere sehr starke Verstandesmenschen. Menschen, die ja auch die unbedingt sehr viel wollen, also die schon ein Ziel haben, ja, die kommen und sagen, ich möchte Erleuchtung, ich möchte Lichter sehen, ich, also ja, ich möchte das. Das scheint schon eine Blockade zu sein, die man sich dann schon selbst da kreiert. Also das Beste ist halt zu kommen und loszulassen. So.
Wobei, auch da bin ich wieder bei der Mitte. Also je älter ich werde, je mehr ich beobachte, umso mehr bin ich ein Fan der Mitte.
Ja.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mental an seinem Ziel arbeitet, dass man, also wenn man praktisch ein Ziel hat und sagt, okay, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Und ich bin auch bereit, einen unter Umständen steinigen Weg auf dieses Ziel zuzugehen. Dass das wichtig ist. Auf der anderen Seite bin ich ganz bei dir. Wenn der Druck, der innere Druck zu groß ist, wenn die Erwartungshaltung zu groß ist, dann kann man, dann ist es eher kontraproduktiv. Aber aus dem Wissen, was ich mir oder aus der Praxis, aus der Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, glaube ich, dass ein Ziel eine ganz gute Sache ist, eine ganz gute Geschichte, wenn man bereit ist, auch ein Stück weit loszulassen, aber trotzdem auf das Ziel fokussiert bleibt. Und da, glaube ich, geht es darum, die Mitte zu finden, zu sagen, ja, ich gehe mal los, ich gucke mal, was kommt. Ich bin auch bereit, über Widerstände hinwegzugehen. Ich bleibe am Ball, weil ich mein Ziel ja erreichen möchte. Aber dieses, und ich will und ich muss jetzt, no, also, no way.
Hast du denn den Eindruck, dass sich dort was bewegt, so in den Menschen jetzt, dass einfach die Leute doch offener werden in den letzten Jahren? Und doch irgendwo mehr merken, dass sie mehr sind wie der Verstand, oder dass es eher, ja, dass es eher so ein Split gibt zwischen diesen zwei Gruppierungen, die aufwachen oder wissen, da ist mehr, und die wirklich den nur glauben, was sie glauben, was ihr Verstand ihnen sagt.
Oh, da glaube ich, fragst du nicht die Richtige. Weil ich bin ein Mensch, ich habe mich privat ziemlich zurückgezogen. Und ich habe, also die Menschen, die zu uns kommen, ja, wie kann man das sagen? Wenn man sagen würde, ich liebe unsere Teilnehmer, wäre das der richtige Begriff. Weil es einfach schon besondere Menschen sind, die zu uns kommen, die ja schon offen sind, sonst würden sie ja gar nicht kommen. Also ich habe sehr viel mit Menschen zu tun, die sich bei uns ansammeln, die eben verstanden haben, dass es viel mehr gibt als das, was wir anfassen können, die verstanden haben, dass sie einen Einfluss auf ihr Erleben haben. Also das ist so unser Hauptklientel. Und ansonsten bin ich, glaube ich, sehr gesegnet mit den Menschen um mich herum, auch wenn wir unterwegs sind. Also wir schauen auch immer, wo gehen wir hin. Und ich habe also wirklich so viele liebe Menschen getroffen, auch offene Menschen, was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, eben, dass wir immer schauen, an welche energetischen Orte wir gehen. Weil das sind ja meistens Ballungszentren von Menschen, die eben schon feinfühliger sind, die schon verstanden haben, wie wichtig es ist, eine gute Energie zu schaffen. Und da kann ich dir gar nicht so stark sagen, ob sich das splittet. Also aus meinem persönlichen Erleben heraus würde ich sagen, ja, viele haben verstanden, dass es mehr gibt. Viele haben angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, allein durch das Thema Tod fangen ja schon viele Menschen an, nachzufragen, was kommt denn nach dem Tod? Was wäre denn möglich? Und auch da habe ich das Gefühl, dass einiges passiert, bedingt auch durchs Internet, dass man viel mehr Informationen bekommt als vor 20 oder 25 Jahren. Und dass sich hier einfach immer mehr herumspricht, was funktioniert. Und ich glaube auch an funktionierende Dinge, weil ich glaube, wenn etwas nicht funktioniert, dann spricht sich das auch herum, und wenn etwas funktioniert, dann zieht das auch seine Kreise, wie man ja bei dir im Dunkelretreat sieht. Ihr seid ja auch unglaublich gewachsen, ihr seid ja richtig groß geworden, weil die Menschen verstanden haben, das hier funktioniert, das hier hilft mir im Alltag, das hier bringt mich weiter. Und ich glaube, dass sich das eben alles immer mehr und mehr herumspricht.
Ja.
Substanz haben, die funktionieren. Und ich glaube, dass Dinge, die eben nicht funktionieren, die eben nicht einer höheren Ordnung entsprechen, dass die auf Dauer nicht halten werden. Und ich finde das auch gut und wichtig.
Ja, sehr spannend. Was war bisher dein größtes Projekt, was du gemacht hast, mit dem Wissen, was du hast? Ist das dein Buch oder sind das gewisse Projekte oder gewisse Seminare?
Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die kann ich gar nicht so beantworten. Was das größte, also was mir emotional sehr viel bedeutet hat, war unser internationales Seminar, das wir 2019 halten durften im Oktober. Dort hatten wir Menschen, die wirklich aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind. Da hatten wir einen Mann, der ist 32 Stunden aus Neuseeland hierher geflogen. Dann hatten wir Menschen in dem gleichen Seminar, die vom anderen Teil unserer Erde aus Washington gekommen sind. Menschen aus Norwegen, aus Israel, alle haben sich hier getroffen, 7 Tage lang, um das Sehen ohne Augen zu lernen. Und da waren wir auch hier mit dem TV-Journalisten Frank Ellerity, der das Ganze mitorganisiert hat. Und das war also ein sehr, sehr emotionales Erlebnis für mich, was mir heute noch auch sehr intensiv im Gedächtnis geblieben ist. Also eine wunderschöne Erfahrung, auf die ich heute manchmal noch zurückgreife, an die ich mich sehr gerne erinnere. Und ja, ansonsten das größte Projekt. Ich habe so viel erleben dürfen jetzt in den letzten 7 Jahren. Ich habe so viel tolle Dinge erlebt, für die ich heute dankbar bin. Also gerade jetzt heute in der Zeit, wo man sich ja nicht so viel draußen bewegen darf, ohne dass es herausfordernd wird. sitze ich öfters mal hier und denke an die vielen schönen Erlebnisse, die ich in den letzten 6 Jahren hatte. In der Hoffnung, dass es wieder ganz viele mehr werden, wenn der ganze Spuk hier vorbei ist.
Ja, das ist wirklich alles sehr, sehr intensiv. Merkst du das auch, dass die Menschen anders agieren im Moment in diesen Zeiten? Also, dass sie doch mehr nach was suchen oder vielleicht sogar mehr auf sind, also mehr sich öffnen für andere Dinge?
Nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die sich zurückgezogen haben, dass die mehr in die Aktion kommen. Und das ist auch gut und wichtig, weil ich glaube, das hat zu dem Ungleichgewicht beigetragen, das wir im Moment erleben. Dass viele Menschen, die auf dem spirituellen Pfad waren, dass die gesagt haben, komm, wir lassen mal die Gesellschaft machen, wir lassen mal alle in Ruhe, wir kümmern uns mal um unsere Entwicklung, wir gucken nach Gleichgesinnten, haben aber, da gehöre ich auch dazu, vernachlässigt, sich um gesellschaftliche Dinge zu kümmern. Zu sagen, okay, ich habe meine Position, ich bin auch bereit, für diese Position in der Öffentlichkeit gerade zu stehen, ich bin auch bereit, mir Gegenwind geben zu lassen. Also ich glaube, das sind alles Dinge der jetzigen Zeit, die Menschen wie du und ich und auch viele andere, die zu uns kommen, lernen dürfen, dass man einfach sagt, ich habe eine Position und ich bin bereit, Gesellschaft mitzugestalten. Weil ich glaube, das ist so ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Und ich glaube auch, dass, also die Situation, die wir jetzt haben, die nenne ich kollektives Nachsetzen. Ich glaube, wir sitzen hier. Ist also, ich glaube, wir sitzen einfach hier, weil wir als Gesellschaft verstehen müssen, dass wir eine Veränderung brauchen. Und ich glaube, wenn es diese Veränderung vorher gegeben hätte, dann hätten wir diese Situation gar nicht. Und deshalb glaube ich, wir haben dieses kollektive Nachsitzen, damit Menschen vielleicht die Chance haben, die sich da vorher nicht drum gekümmert haben, in die Spur zu kommen. Ob sie es machen werden oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube auch, dass so eine Lernaufgabe hinter der Gesamtsituation ist, dass wir anfangen, uns wieder umeinander zu kümmern, dass wir anfangen, wieder füreinander da zu sein und füreinander auch Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist so ein Stück weit in unserer Gesellschaft verloren gegangen, im Gesamten gesehen, nicht zwischen den Menschen, die uns begegnen, sondern wenn man sich das gesamte Kollektiv anschaut. Und da, glaube ich, haben wir die Aufgabe, wieder zusammenzufinden, auch zu lernen. Ja, die Meinung anderer zu akzeptieren und stehen zu lassen und trotzdem nicht zu verurteilen. Ich glaube, das ist noch eine zweite Aufgabe, mindestens. Ich glaube, da sitzen noch ganz viele Aufgaben dahinter, aber das sind solche Aufgaben, wo ich sage, die sind mal offensichtlich, die fallen mal direkt ins Auge. Natürlich, klar, es gibt so viele Dinge auf unserem Planeten, die schon dazu beitragen könnten, dass wir alle alternativ leben. Ich bin der festen Überzeugung, wir alle könnten mit Wasserautos fahren. Ich glaube auch, dass wir alle versorgt wären, wenn die entsprechenden Punkte oder die Besetzung in diesen Punkten damit einverstanden wären, dass wir alternative Methoden voranbringen. Ich glaube auch, dass wir überall auf der Welt, so wie bei Green Desert, Wüsten begrünen könnten, damit jeder Mensch genug zu essen hat und gut versorgt ist. Ich glaube, dass das alles möglich ist, auch in einem ökologischen Gleichgewicht. Also ich glaube nicht, dass wir weiter Landschaften vergiften müssen, nur damit wir hier in Westeuropa gute Kleidung haben. Ich glaube, das geht alles anders. Und ich glaube, wenn die Menschen anfangen, darüber nachzudenken und anfangen, sich dafür einzusetzen, aktiver einzusetzen, ich glaube, dann hat diese ganze verrückte Zeit auch einen Sinn.
Ja, das hoffe ich sehr. Höre da sehr viele verschiedene Szenarien von, ja, ganz schnell wird es die Riesentransformation geben, bis hin, ja, jetzt haben wir die nächsten 3 Jahre zu tun, bis hin die nächsten 20. Ich denke, dass es einfach immer wieder verschiedene Bewusstseinsstufen gibt, die es zu erreichen gibt. Und ich glaube einfach, dass viele von uns ja schon seit Kindheit angemerkt haben, dass ja irgendwas nicht stimmen kann. Und dass eben halt auch diese Arbeit so wertvoll ist, die du machst mit den Kindern zum Beispiel, weil viele Kinder dann auch einfach, ja, gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich fühlen, aber sie merken, hier stimmt was nicht und dann werden sie ruhig oder machen ihre Energien zu und sind gar nicht mehr ganz da oder so und dann nehmen sie es mit ins Erwachsenenleben und dann haben wir lauter blockierte Erwachsene, die dort ja, rumstolzen, stolzieren.
Wie viel Jahren kann man bei euch ins Dunkelretreat?
Also mindestens 3 Tage bis Maximum 49 Tage kann man ins Dunkel.
Aber ab wie vielen Jahren kann man zu
Ach
euch
so,
kommen?
8 Jahren. Also ich hatte schon einige Mütter mit Kindern hier. Das heißt, wenn die Mama das entscheidet, mit den Kindern reinzugehen, dann können sie das selber entscheiden. Ich hatte 2 Mütter. Die eine war mit ihrem 4-Jährigen und mit dem 7-Jährigen, beide zusammen für ungefähr 2 Stunden drin. Und die haben dann einfach, beide Kinder haben gesagt, sie haben Sachen gesehen und ja, und sie haben endlich mal Zeit gehabt, in Ruhe zu reden. Und sie haben gekuschelt dort auf dem großen Bett und fanden sie ganz toll. Die waren zweimal da. Und einmal eine Mutter mit einer Tochter, die war schon ein bisschen älter, ich weiß nicht genau, 8 oder 9. Und da ging es halt darum, dass sie ja auch einfach mal gucken wollten, was passiert. Und es war, ich glaube, für einen Tag. Also nicht über Nacht, sondern von morgens bis abends. Also das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt selbst einen Dunkelretreat macht, ja. Also als Erwachsener machst du natürlich dann ab 3 Tage bis nach Maximum 49 Tage. Aber Kinder, ja, die sollen jederzeit rausgehen können, wenn sie das wollen, ja. Also meine Kinder gehen ab und zu mal mit rein. Und die anderen, da sieht er auch sehr viel und bekommt sehr viel mit. Und mein kleiner Junge auch. Und die finden das ganz toll, die Leute auch reinzubringen, rauszugehen. Und nicht bei jedem. Die spüren das ganz genau, zu wem sie gehen wollen und zu wem sie nicht. Das ist auch sehr, sehr, sehr faszinierend. Manchmal kriegen wir Besucher und da sagt meine Tochter, da will sie nichts mit zu tun haben. Und manchmal kriegen wir Besucher und sie sagt, Mama, kann ich da mal hingehen? Sag ich, was willst du denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Ich komme dann wieder raus, wenn ich fertig bin. Dann klopft sie da an, sagt, darf ich mal kurz stören? Und bei einer Dunkelretreat-Frau war sie war irgendwie für 7 Stunden weg. Ich sage, was hast du denn gemacht? Dann bist du ja gar nicht mehr wiedergekommen. Und sie sagt, ja, das war so spannend, weil sie war schwanger. Ich habe mich da mit dem Baby unterhalten und wir haben uns über Geburt unterhalten und es war so schön und unsere Seelen haben getanzt. Und ich so, okay. Also das ist schon ja, eine ganz eigene Erlebniswelt, die Kinder da natürlich haben können.
Was war denn dein emotionalstes Erlebnis bei den Dunkelretreats?
Beim Begleiten oder bei mir selber?
Beides.
Beides. Ich glaube, bei mir selber war das emotionalste Erlebnis, dass ich die Seele meines Vaters gesehen habe und eine Diagnose er mir gesagt hat, obwohl er sie selber in seinem Verstand zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wusste. Das war Lungenkrebs und er wusste das ja gar nicht. Also es war ja noch gar keine Diagnose da, gab es ja gar nicht. Und er ist mir erschienen als so, ja, wie so ein Nebel. Und ich wusste, es ist seine Seele. Und er hat mir gesagt, dass er das selber auch noch nicht weiß, also sein Verstand, und dass das kommen wird und dass ich mich vorbereiten soll und dass ich für meine Mutter da sein soll. Und dann hat er mir auch genau gezeigt, wie groß der Tumor ist, der dann gefunden wird. Und genauso war es dann auch, dass diese Diagnose kam einige Wochen später. Und ja, so war es dann auch. Und das ist also puh. Das hat mir halt auch gezeigt, dass unsere Seelen viel mehr wissen wie unser Verstand. Und dort einfach, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das ist für mich, manchmal denke ich, das zu wissen, aber so ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht. Also ich denke halt zu wissen, dass es so ist, dass unsere Seelen einfach schon vorausschauen können und wenn wir zuhören können oder wenn wir es wahrnehmen können, wir dort Informationen auch bekommen. Also ja, bei meinen Teilnehmern das intensivste Erlebnis. Ja, da muss ich auch drüber nachdenken. Das waren sehr viele Erlebnisse, Connections mit anderen Seelen, aber auch, was ich halt super faszinierend finde, dass sehr viele Menschen keine Erwartungen hatten mit spirituellen Erfahrungen, die bekommen haben. Oh ja, da fällt mir eine Frau ein, die war Musikerin, eine ganz bekannte, ich darf den Namen nicht sagen, und sie war sehr überarbeitet, sie hatte einen totalen Burnout. Und ist ins Dunkelretreat gekommen, um endlich mal zu schlafen, weil sie ist halt nur auf Tournee gewesen. Und hat auch überhaupt gar keine Erwartung gehabt, außer jetzt irgendwie mal endlich zur Ruhe zu kommen, nicht zu hören, nicht zu sehen und nicht zu üben. Ja? Und dann fing sie an, Lichter zu sehen. Und sie hatte überhaupt keine Ahnung, wieso sieht sie jetzt diese Lichter? Sie hat angefangen, die zu überkleben mit so Tape, weil sie dachte, das kommt irgendwie vom Fenster. Und dann hat sie mich irgendwann reingerufen und dann habe ich halt gesagt, nein, das ist nicht vom Fenster. Das Fenster ist total zu, oh, das gibt's ja nicht. Und dann hat sie Angst bekommen. Ja, und ich gesagt, musst du keine Angst haben. Ja, das ist einfach, das sind andere Energien, die du dort hast. Wow, das gibt's ja echt. Und das fand ich super faszinierend, weil sie erstens, A, sie hat ja nichts gesucht. Zweitens, sie hatte noch nie ein Buch gelesen über solche spirituellen Sachen. Und sie ist wirklich gekommen aus ganz anderen Gründen zu uns. Kommen manchmal auch Musiker, um was zu komponieren. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Gründe, warum Leute kommen. Ja. Und Das fand ich faszinierend, weil das ja beweist, dass es nichts mit dem Glauben zu tun hat. Dass es nichts damit zu tun hat, irgendwie, ich glaube das jetzt oder ich will das jetzt und deswegen erfahre ich das, sagen ja auch viele Kritiker, sondern dass tatsächlich was abgeht, ja. Und wenn du dazu bereit bist, ob du es verstehst oder nicht, passiert es halt. Und das ist doch sehr faszinierend.
Ja, und da kommen wir zu der Theorie, dass wir alle den göttlichen Funken in uns tragen.
Ja.
Also ich glaube auch, das hattest du ja vorhin angesprochen, egal welcher Religion oder Weltreligion wir folgen, ob wir jetzt christlich veranlagt sind, muslimisch veranlagt sind, jüdisch veranlagt sind, was auch immer. Also ich glaube, dass die Essenz von all diesen Lehren ist eben, ja, dass diese göttliche Kraft in uns ist und dass wir diese Kraft entfalten dürfen. Und ich glaube, wenn die Menschen im Kollektiv ihren Glauben ernst nehmen würden, ich glaube, dann hätten wir hier auch noch mal ganz andere Umstände. Weil wenn du das runterbrichst, wir landen immer bei Frieden, wir landen immer bei Nächstenliebe, bei Selbstliebe und bei Gottliebe. Und ja, wenn wir anfangen würden, als Menschheit das wirklich richtig zu leben, uns in Respekt und Ehrlichkeit zu begegnen, wie gesagt, es stehen ja immer mehr Menschen auf, die sich dafür entschieden haben. Und ich glaube, dann haben wir eben auch eine Chance, hier etwas Gutes zu gestalten in unserer Gesellschaft, als globale Weltheitsfamilie oder als, ja, als Menschheitsfamilie.
Genau darum geht es. Ich rede auch immer von der Ethik irgendwie und von der Ehrlichkeit. Ich bin ja auch immer wieder schockiert, wie wenig Ehrlichkeit viele Menschen in sich tragen und dann irgendwie eine bessere Welt erwarten. Irgendwo muss es ja in einem drin sein, damit wir was kreieren können. Aber ja, ich glaube auch, solange, das sind diese Schichten, von denen ich erzählt habe, ja, solange wir wirklich gesellschaftlich diese Arbeit beginnen, ja, so wird es halt nur eine Pseudo-Veränderung sein. Also das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit, die wir zu tun haben.
Ja, als Menschen eben. Aber da kann halt wirklich nur jeder bei sich selbst anfangen. Und deshalb, ja, bin ich auch so dankbar, wenn ich Menschen wie dir begegnen darf, die einfach solche Arbeiten voranbringen, die den Menschen einfach klar machen, ihr habt es in der Hand, ihr habt das Ruder in der Hand, ihr könnt was verändern, aber ihr dürft euch verändern. Und ja, ich glaube auch, dass das jeder von uns auf seine Art und Weise nach dem Licht strebt, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht. Weil manche Menschen müssen ja auch ins Gleichgewicht kommen. Da sind wir wieder bei der Mitte. Wenn du, also ich bin eine fest überzeugte Reinkarnistin. Ich glaube, dass wir nicht nur dieses ein Leben hier haben, sondern ich glaube, und das ist für mich auch ein sehr gutes Erklärungsmodell, warum es diese scheinbaren Ungerechtigkeiten gibt. Wobei man das auch nicht immer pauschalisieren kann, aber ich glaube, dass jeder Mensch seine Umstände miterschafft oder sich dafür entschieden hat, dass die so aussehen, wenn er hierher kommt. Und ich glaube, auch wenn wir anfangen, wie gesagt, daran zu arbeiten oder uns weiterzuentwickeln, dass wir dann gewisse Schicksalsschläge nicht mehr brauchen. Also ich glaube, Schicksalsschläge entstehen ja hauptsächlich dann, wenn wir nicht bereit sind, vorher zu lernen. Wenn wir vorher bereit sind, uns weiterzuentwickeln, wenn wir vorher bereit sind, unser Bewusstsein zu erweitern, wenn wir vorher bereit sind, mehr und mehr das Richtige zu tun. Und auch da wird es Fehler geben, weil was ist richtig? Aber ich glaube eben, wenn wir anfangen, auf diese inneren Impulse zu hören, auf diese innere Stimme, der du ja auch so stark folgst, was ich an unserem Telefonat erlebt habe, was mich sehr berührt hat, weil du gesagt hast, Mensch, ich bin bereiter, auch auf Verbindungen zu verzichten, obwohl sie mich vielleicht nach außen hin auf den ersten Blick weiterbringen würden. Aber ich spüre einfach, das ist im Moment nicht der richtige Weg. Und so ist es bei uns ja auch bei meinem Partner und mir, wenn wir spüren, das passt nicht, obwohl es sich so verlockend, obwohl es sich so großartig anhört, dann sagen wir Dinge ab, weil wir einfach merken, es ist nicht richtig, es ist nicht stimmig, es trägt nicht zu meinem inneren Frieden und zu meiner inneren Ruhe bei. Und das bedeutet unter Umständen auch mal Opfer zu bringen. Das heißt, auch mal auf etwas zu verzichten, was man sehr, sehr gerne gehabt hätte, oder eine Erfahrung zu verzichten, die man vielleicht sehr gerne gemacht hätte. Aber man spürt einfach, okay. Und das mag ich eben auch an diesen, also zumindest an unserer Arbeit so gerne, dass die Menschen mehr und mehr spüren, was trägt zu meinem inneren Frieden bei, was trägt dazu bei, dass ich im Gleichgewicht bin, dass es mir gut geht und was sollte ich eher vermeiden. Und da sehe ich eben diesen wertvollen Baustein in unserer Arbeit, dass die Menschen einfach mehr zu ihrem inneren Potenzial kommen und auch im Alltag mehr spüren, macht es Sinn, diesen Weg zu gehen oder sollte ich lieber die Finger davon lassen, weil ich auf Dauer, auf einen längeren Zeitraum gesehen, nicht glücklich mit dieser Entscheidung werde.
Ja. Ganz
Und ich
genau.
glaube, da werden wir täglich geprüft. Also das ist kein Geschenk, sondern es ist auch etwas, was man sich erarbeiten darf. Und dann kommt das Leben und gibt dir manchmal so ein Ding hin, so ein Tablett und sagt, na, 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 willst du nicht, willst du nicht? Und dann musst du manchmal wirklich sagen, nein, vielen Dank. Ich hätte es jetzt zwar gerne, aber ich mache es trotzdem nicht, weil ich für mich einfach spüre und sage, okay, es ist im Moment vielleicht nicht das Richtige.
Viele werden das auch nicht verstehen. Für viele sieht das dann auch sehr verrückt aus.
Ja, das ist auch so. Also ich denke mal, ja, aber das ist genau der Punkt. Und dann geht es aber darum, Menschen zu finden, die verstehen, warum das so ist. Die das einfach für sich in ihrem Leben schon integriert haben. Dass sie sagen, okay, ich höre auf meine innere Stimme. Es hat sich einfach bewährt. Weil ich glaube, du fängst ja dann an, dich auf die Suche zu machen, wenn dein Leben gegen die Wand gefahren ist. Du gehst ja nicht von dir aus los, wenn alles in Ordnung ist in den meisten Fällen, sondern die meisten Menschen fangen ja dann an, nach Lösungen zu suchen, wenn sie Herausforderungen im Leben haben. Also so war es zumindest bei mir. Ich hatte große Pakete, die ich mitgebracht habe, die ich auch abarbeiten dürfte, aber wo ich einfach gelernt habe, okay, es lohnt sich, auf die innere Stimme zu hören, weil wenn ich es nicht tue, dann zeigt mir das Leben sehr schnell, hey, da geht es mir dann gar nicht mehr gut.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, wow. Was war dein größter Turning Point so in den letzten Jahren, also wo du gemerkt hast, hier darf ich was ändern?
Oh, das waren mehrere Situationen. Also das war große Herausforderung in meiner Jugend. Dann gab es nochmal eine Situation mit 27, wo ich gemerkt habe, hoppla, jetzt darf ich da nochmal was verändern. Da war es dann auch nicht einfach, aber ich habe, glaube ich, gelernt mit Humor und auch mit immer einem einigermaßen sonnigen Gemüt durch die Situation hindurchzugehen. Auch nicht immer leicht. Also ja, aber ich glaube, dass die Einstellung es einfach ausmacht, weil manche Dinge können wir im Leben nicht ändern. Und das ist eben auch das, was die Menschen bei uns trainieren, was sie bei uns lernen. Manche Dinge, die sind einfach gegeben. Und da hast du nichts anderes in der Hand, als auch deine Einstellung dazu zu ändern und zu sagen, hey, ich mache das Beste aus der Situation, auch wenn sie mir vielleicht nicht gefällt. Aber ich versuche mir, die Situation von einem anderen Blickwinkel aus anzuschauen. Und mit diesem anderen Blickwinkel fällt es einem oft leichter, nochmal ein schöneres Leben kreieren zu können. Und ich glaube, dass da treffen wir uns auch wieder in unserem System, dass wir den Menschen einfach Werkzeuge an die Hand geben möchten, mit denen sie es leichter haben, zu verstehen, dass sie eben diesen Miteinfluss haben, sei es entweder durch die veränderte Einstellung oder dass sie merken, okay, ich kann mich ja ganz anders entscheiden. Ich muss ja nicht in der Situation bleiben. Wobei, und da bin ich mittlerweile auch vorsichtig geworden, also ich bin kein Freund mehr von, ich verändere jetzt alles auf Knopfdruck und dann ist plötzlich alles gut. Nein, so wird es nie sein, sondern Leben ist ein Entwicklungsprozess. Und es ist immer abzuwägen, ist es jetzt sinnvoll, in der Situation zu bleiben? Manchmal ist auch ein Durchhalten wirklich wichtig und nötig. Manchmal ist es halt auch wichtig zu gehen und eben diese Entscheidung leichter treffen zu können, mehr zu spüren. Was ist es denn jetzt? Ich glaube, das ist es bei dir, was die Menschen trainieren und üben, und das ist es auch bei uns. Bei uns machen sie es halt in der Partystimmung, bei dir sind sie mehr auf sich selber zu 100% konzentriert. Wobei bei uns haben wir eben auch diesen Mittelweg, dass wir sagen, okay, auf der einen Seite Halligalli, auf der einen Seite Party, und aber auf der anderen Seite wieder dieses, ich muss zu mir zurückfinden, ich muss zu mir und zu meiner Kraft finden.
Kann man sich das vorstellen? Was passiert da mit Halligalli?
Also Halligalli ist, wir feiern. Also wir sind am Feiern. Wir haben das Ganze so aufgebaut, dass die Menschen bei uns Spaß haben. Wir haben das so aufgebaut, dass wir mit bunten Dingen arbeiten. Also das heißt, wir achten auch darauf, dass die Stimmung vor Ort gut ist. Und wenn die Stimmung vor Ort nicht gut ist, dann tun wir alles dafür, dass die Stimmung wieder nach oben geht. Und wir gucken auch, dass wir diese 5 Tage so fröhlich wie möglich gestalten, dass wir gucken, dass wir alle zusammen Spaß haben. Also das ist auch etwas, was für mich diese Arbeit so schön und so außergewöhnlich macht. Also diese 5 Tage sehen ohne Augenparty. Und auf der anderen Seite ist es aber auch dieses Begleiten durch die Tiefen, durch die alten Verletzungen hindurch. Also wenn Menschen merken, okay, ich möchte mich zurückziehen, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause, ich möchte zu mir zurückkommen, dann hat man auch bei uns während der 5 Tage jederzeit die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt nehme ich mir diese Pause. Also da achten wir auch sehr darauf, und das sagen wir auch jedem Menschen, der zu uns kommt. Die Menschen, die zu uns reinkommen, die sind frei in ihrer Entscheidung, die sind frei in ihrer Zeit. Auf der anderen Seite, klar, natürlich haben wir ein System, es hat sich auch bewährt, diesen Weg zu gehen, den wir vorgeben. Das funktioniert ja, was wir Gott sei Dank zigfach beweisen konnten. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer der individuelle Mensch, der zu uns, wobei jeder ist ja individuell, aber es ist einfach der Mensch, der dann entscheiden darf, okay, wie fühle ich mich? Wie weit bin ich jetzt bereit, mich auf das System einzulassen? Und wie weit brauche ich jetzt meinen Rückzugsort? Und wenn das Letztere gegeben ist, dann eben auch immer mit dem Hintergrund, du hast jederzeit die Möglichkeit, du hast jederzeit die Chance, während der 5 Tage rauszugehen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, um was zu verarbeiten, und dann starte ich wieder mit neuem Elan und fange wieder von vorne an. Wobei ein anderes tolles Erlebnis, wenn du mich noch fragst, was mich sehr beeindruckt hat während unserer Arbeit, was für mich so ein Wow-Effekt war, war ein junger Mann, der eine Woche bevor seine Hochzeit stattgefunden hat, die er über ein Jahr vorbereitet hat, wo er sitzen gelassen wurde von seiner Verlobten. Und der kam 2 Wochen, nachdem das passiert ist, zu uns ins Seminar, um sich abzulenken. Und ich wusste das nicht, er hat nichts davon erzählt. Und er ist hier während der Übung, ist er irgendwann aufgestanden, hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen und hat gesagt, also so ein Blödsinn, ist rausmarschiert. Und ich habe, beziehungsweise er hat sich aufgeregt, ich habe ihn, er ist nicht rausmarschiert, ich habe ihn geschnappt. Ich habe ihn geschnappt und habe ihn vor die Tür gezogen und habe gesagt, so, und jetzt lässt du noch mal alles raus, jetzt schreist du noch mal, jetzt gehst du noch mal durch den Schmerz durch. Ich wusste ja gar nicht, wie tief dieser Schmerz war. Ich habe nur die Emotionen in dem Moment gespürt, habe gesagt, jetzt gehst du da noch mal durch. Und dann sammelst du dich wieder und dann gehen wir zusammen rein und machen weiter. Und er hat mir erzählt, dass diese 3, 4 Minuten, die wir da vor der Tür standen, dass die sein Leben verändert haben. Also er hat dann erzählt, hat angefangen, als er zu Hause war, mehr an sich zu arbeiten. Er hat mehr geschaut, dass er seinen Fokus im Leben verändert. Er hat erzählt, dass er früher, wenn er im Stau war, sich immer fürchterlich aufgeregt hat, dass er jetzt da steht. Und er hat gesagt, nein, immer wenn ich versucht war, mich aufzuregen, dass ich jetzt da stehe, habe ich mir gesagt, Mensch, ich bin froh, dass ich ein Auto habe, ich bin froh, dass ich gesund bin. Ich weiß, hey, spätestens nach einer Stunde meistens ist der Stau vorbei. Oder ich mache mir eine schöne Musik an, ich rufe Freunde an, ich versuche das Ganze anders zu sehen. Und das ist ihm sehr gut gelungen. Und nicht nur das, sondern er hat wirklich auch an seiner Selbstliebe so gearbeitet, dass die Frau wieder zurückgekommen ist, was wirklich schon eine Sensation war. Und ich weiß noch, ich habe vor 2,5 Jahren habe ich die Hochzeitsbilder von den beiden bekommen, von der standesamtlichen Trauung. Und er hat mir dann zu seiner kirchlichen Trauung einen ganz, ganz langen Text geschickt, wie es ihm gegangen ist, also wie emotional ihn das berührt hat, wie er angekommen ist. Und die beiden haben mir jetzt auch die Fotos ihrer Tochter geschickt. Also das beobachten zu dürfen, dass jemand so einen Turn geistig gemacht hat und gesagt hat, so, ich nutze diese Werkzeuge, die ich hier gelernt habe, um mein Leben zu verändern, um mein Leben in eine angenehmere Basis zu bringen oder mir eine andere Realität zu kreieren, was ja auch keine Geschichte auf Knopfdruck war, sondern er hat ja wirklich daran gearbeitet. Also er war ja mehr als 6 Monate damit beschäftigt, dass die Freundin wieder zurückgekommen ist. Und sie ist ja, ich habe ihn damals gefragt, wie war das denn? Warum ist sie denn zurückgekommen? Und dann sagt er, du, nachdem wir uns wiedergesehen haben, der Sog, der war so stark, ich konnte gar nicht anders und sie konnte auch nicht anders. Also das kann man gar nicht beschreiben mit Worten. Und ich glaube, wenn er in der alten Verletzung stecken geblieben wäre, wenn er krummelig geworden wäre oder verbittert gewesen wäre, was hätte durchaus der Fall sein können nach dieser Erfahrung. Ich glaube nicht, dass er sich dann diese Realität erschaffen hätte, sondern er hat wirklich danach täglich an sich trainiert, gearbeitet, zu sagen, okay, wo ist die helle Seite der Situation? Wo kann ich etwas verbessern? Wo kann ich etwas anders sehen? Und das hat ihn letztendlich zu der Familie geführt, die er heute praktisch, der er heute lebt.
Toll. Weißt du, was der Grund war, warum sie gegangen war?
Nein, das weiß ich nicht wirklich. Also ich weiß, beziehungsweise es hieß dann irgendwie, dass noch ein anderer Mann wohl im Spiel war, aber das weiß ich nicht. Also es wurde so angedeutet, dass da vielleicht das ein oder Interesse, aber auch diese vielleicht auch ein Stück weit die Panik vor der Ehe, dass man sagt, okay, ups, jetzt kommt dieses Endgültige und ich sage jetzt ja und sage dann für den Rest meines Lebens da. Ich glaube, das waren mehrere Faktoren, die da zusammengespielt haben.
Spannend. Richtig, richtig toll. Wow. Wie findet man euch denn? Also, ich meine, sehen ohne Augen, das kann man sich schon mal ganz gut merken, aber wie findet man dein Buch? Wie findet man Vorträge von euch? Habt ihr eine Webseite?
Na klar, haben wir eine
Und was
Webseite.
macht ihr genau? Dass du das vielleicht nochmal zusammenfasst.
Na klar, haben wir. Also natürlich haben wir eine Webseite, ganz einfach www.sehenohneaugen.de mit Bindestrich. Da findet man uns. Mittlerweile haben wir die Seite auch auf Englisch ausgebaut. Also mit www.seewithouteyes, auch mit Bindestrich.com, ist unsere englische Seite. Dann unser Buch wird ab Ende Januar in allen Buchläden erhältlich sein. Das heißt Sehen ohne Augen, das Praxisbuch. Unsere Vorträge findet man entweder bei uns auf der Seite oder beim Frankfurter Ring oder auch beim Deutschen Naturheilbund. Wird es hoffentlich 2021 wieder den einen oder anderen Vortrag geben. Und ansonsten, ja, im Internet, auf YouTube, auf Facebook, überall dort sind wir mit Sehen ohne Augen vertreten. Und seit ganz Neuestem, aber den haben wir noch nicht wirklich bedient, unseren Instagram-Account.
Toll.
Ja, wie ist es denn bei dir? Wo finde ich dich denn?
Also mich findet man unter meiner neuen Webseite, die gerade auch neu ist, www.spiritbalance.de und auch dunkelretreat.de oder .com. Und auf der Spirit Balance Seite findet man auch zum Beispiel die Podcasts, zum Beispiel, was wir jetzt hier machen, die Verlinkungen dazu. Und da kommen auch bald noch neuere Projekte. Also da findet sich immer einiges Spannendes. Es lohnt sich auf jeden Fall dann auch in den Newsletter einzutragen, aber ich bin sicher in euren auch. Was ist denn euer Newsletter oder wie kann man sich da eintragen? Habt ihr dann einen Link?
Genau, also der ist bei uns auf der Internetseite. Ganz unten, wenn man runterscrollt, Eintrag zum Newsletter, dann kommt man dahin. Oder ich glaube, wenn man die Seite auch schon aufmacht, dürfte man auch schon auf den Newsletter aufmerksam werden. Was sind eure neuen Projekte? Erzählst du mir ein bisschen was davon?
Ja, also es gibt einmal einen interessanten Bekannten, den ich kontaktierte vor einiger Zeit. Und der hat das Manoa TV, heißt es. Und dort sind einige Projekte geplant, das heißt spirituelle Filme, Kontakte, eventuell auch Gespräche. Und was ich spannend finde, ist, dass dort eine Plattform entstanden ist, so ähnlich wie Gaia TV, nur in Deutsch. Und dort gibt es halt dann spirituelle Filme und Projekte und so weiter. Man kann sich einloggen und gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt hier leben, bekommen wir dann ein bisschen guten Input und nicht nur negativen Input. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut.
Ja, irgendwelche Rollen werde ich da wahrscheinlich mitspielen. Das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall werde ich das verlinken und wir werden auch eventuell den einen oder anderen kostenfreien Film mal zur Verfügung stellen. Genau, also den wir durch Manoa TV dann auch bekommen für unsere Subscribers. Dann die Podcasts, die wollte ich eigentlich erst in Englisch nur machen und dann immer so jede Woche ein. Und jetzt merke ich, das ist doch vielleicht eher so der weibliche Weg. Immer so dann, wenn ich gerade Freude habe und was wirklich faszinierend finde, gibt es halt einen englischen Podcast und einen deutschen Podcast. Aber ich möchte das jetzt nicht so unter Druck setzen. Das wird gerade jetzt auch noch aufgebaut. Und auf YouTube im Moment, also ich mache im Moment ein bisschen Pause, weil ich habe sehr viele Livestreams gemacht und da denke ich, werde ich jetzt mehr mich im Moment, das wird zwar irgendwann weiterlaufen, aber im Moment fokussiere ich mich mehr auf Videokurse, die auch nach und nach noch mehr rauskommen. Also genau, das sind so die Projekte in der Zeit. Und natürlich, jetzt schauen wir auch natürlich weiter, wie es weitergeht mit Dunkelretreat und wie es weitergeht in dieser neuen Zeit, in der wir jetzt ja sind, ja, was für Möglichkeiten haben wir da weiterzumachen? Aber ihr macht auch noch Seminare, ne? Ihr seid auch noch voll dabei?
Im Moment gerade nicht so viel. Okay. Im Moment ja gerade nicht, aber ich hoffe mal, dass, wenn sich alles wieder ein bisschen lockert, dass wir dann wieder Seminare machen können. Wobei beim Frankfurter Ring haben wir, dadurch, dass der Frankfurter Ring eine Bildungseinrichtung ist, können wir auch in der aktuellen Zeit arbeiten, zumindest in Hessen. Und ja, ich hoffe einfach, dass es dann im März offiziell wieder weitergeht.
Okay.
Ja, wobei Kinderseminare können wir hier geben, ganz klar. Also im Moment ist es auch so, wenn eine Familie mit einem Kind kommt oder ein Elternteil und das Kind hier abgibt, dann kann ich auch hier mit den Kindern arbeiten. Das bieten wir aktuell die ganze Zeit über an.
Also da möchte ich euch auf jeden Fall mal besuchen kommen mit meinen Kindern.
Ja, sehr gerne. Komm gerne vorbei. Also ich freue mich sehr, sehr, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Das ist allein schon, ja, doch sehr. Herzlich willkommen bei uns.
So schön. Ihr arbeitet ab 5 Jahre, habt ihr gesagt?
Ab 5 Jahren, ja.
Okay, dann komme ich einfach mit meiner Tochter.
Gerne, sehr, sehr gerne. Gut, dann können wir gleich einen Termin
ausmachen. Dann machen wir einen Termin, genau. Ja, schön. Und dann vielleicht an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen habt an uns, schreibt uns gerne, kontaktiert uns gerne. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn ihr diesen Podcast weitersenden möchtet, freuen wir uns natürlich. Und ich danke dir auch, Evelyn, für deine Zeit. Und es ist sehr faszinierend, wie die Dunkelheit doch so verschiedene Facetten hat. Die Art, wie ihr arbeitet, mit so viel Freude und Leichtigkeit, das finde ich so klasse. Und ich arbeite halt total im Rückzug. Und es ist, finde ich, sehr, sehr schön, dass ich diese Wege kreuze. Aber ich möchte noch eine Sache sagen zum Schluss. Ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, habe ich in Indien jemanden getroffen, und der hat mir schon von diesen Sehen ohne Augen erzählt Und der hat in Tiruvannamalai in Indien, wo ich lange gelebt habe, Seminare angeboten für Kinder. Und er hat gesagt, dass es bis zum Alter von 7 Jahren eben halt auch diese Möglichkeit gibt, dass Kinder wirklich diese Fähigkeit behalten und dadurch auch einen ganz anderen Weitblick haben, durch den sie durch die Welt gehen. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige und wundervolle Arbeit, wenn wir uns da vorstellen, zum Kreieren der neuen Welt.
Dankeschön. Aber ich sehe das mit deiner Arbeit genauso. Also, weil ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir zu uns kommen, dass wir zu uns selber finden, dass wir die Antworten in uns mehr und mehr selbst finden. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass wir uns begegnet sind, weil ich glaube, dass wir zwei unterschiedliche Wege haben, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Zumindest was den Sektor, die innere Wahrnehmung betrifft. Weil, und ich habe schon mit meinem Partner gesprochen, also ich habe auch vor, zu dir zu kommen. Und habe gesagt, ich muss unbedingt mal zu dir ein paar Tage ins Dunkelretreat, einfach um für mich ja nochmal zusätzlich zu erfahren, wie ist es denn wirklich im Dunkeln zu sein, komplett abgeschottet zu sein und noch mehr auf mich zurückzukommen. Und das ist auch ein Projekt, das für mich auf jeden Fall noch ansteht. Also ich komme auf jeden Fall auch bei dir vorbei. Da kannst du sicher sein. Wann das sein wird, weiß ich im Moment noch nicht, aber dass ich kommen werde, ist ziemlich sicher und gewiss. Ja. Ansonsten sage ich auch ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Danke für deine Zeit. Danke, ja, für dieses wundervolle Gespräch, das wir zusammen führen dürften. Auch danke für deine Informationen, für deine wertvolle Arbeit, mit der viele Menschen hoffentlich verstehen, dass wir so viel mehr sind als das, was wir anfassen können. Und ich freue mich einfach sehr auf den weiteren Kontakt mit dir. Wenn du hier wärst, würde ich dich in den Arm nehmen.
Ich auch.
Alles Gute.
Bye, tschüss.
Danke, ciao.